Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Noch mache ich keine Ahnenforschung. Ich weiß, dass aber in unserer Familie ganz viel Ahnenforschung gemacht wurde. Also gibt es ganze Mappen und Ordner von.
Ich habe das selbst schon mal in die Wege geleitet, bin nicht allzu weit gekommen. Und gut, ist nicht schlecht, wenn man weiß, woher man kommt.
Geforscht haben wir nicht, also in dem Sinne. Aber es ist mir so einiges an Unterlagen, mal als meine Mutter starb, über ihre Familienvorfahren. Das fand ich wieder sehr interessant, aber nicht so, dass ich mich da jetzt reingesteigert hätte.
Weil ich mal wissen wollte, wo denn mein Familienname herkommt, die Bedeutung des Namens. Und ich habe da zurückverfolgen können, auch bei uns hier in der Kirche, im Geburtenbuch etc. Also das ging schon bis 1600 irgendwann. Das war mal interessanter zu sehen. Ich habe auch mal so einen Stammbaum angelegt, kann man ja Software verkaufen.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt wissen muss, wer, weiß ich nicht, vor 100 Jahren mein Vorfahre war. Was ändert das an meinem Leben heute? Ich lebe eigentlich im Jetzt.
Meine Mutter hat Ahnenforschung betrieben und das fand ich sehr schön und ich habe auch meine ganzen Vorfahren an der Wand hängen im Wohnzimmer und das finde ich sehr, sehr schön, so meine Wurzeln kennenzulernen und zu wissen.
Ja, zu wissen, von wem man abstammt, das interessiert viele. Anton hat in Neuss Stimmen für uns eingesammelt, Passanten gefragt, ob sie schon einmal nachgeforscht haben, wer ihre Vorfahren waren. Darum geht es nämlich heute hier in der Lebenszeit auf den Spuren der Vorfahren. Da gibt es einiges zu entdecken. Haben Sie sich schon einmal auf die Suche begeben? Ich bin Petra Enzminger, grüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Und ja, was bewegt Menschen überhaupt, nach ihren Vorfahren zu schauen? Was haben die gemacht? Das können uns auch unsere Gäste heute hier erzählen, aus eigener Erfahrung berichten, aber auch aus ihrem Arbeiten heraus. Mit dabei sind heute Katrin Heil. Sie ist Archivwissenschaftlerin bei der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig, Historikerin und uns aus Leipzig auch zugeschaltet. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Aus Hamburg ist uns Franziska Jahn zugeschaltet. Auch sie ist Historikerin, selbstständige Familien- und Ahnenforscherin. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und Dr. Günther Junkers ist bei mir hier im Studio, von Hause aus eigentlicher Chemiker. Sie betreiben aber leidenschaftlich Ahnenkunde. Das konnte ich hier auch schon im Vorgespräch so ein bisschen erahnen. Haben die Zeitschrift Computergenealogie gegründet und sind bei der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde als Blogger auch engagiert. Guten Tag und willkommen im Studio.
Guten Tag.
Der Junkers Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren, so haben wir die Sendung betitelt. Ich möchte da gerne mit Ihnen auch beginnen, denn Sie haben sich auf die Spuren Ihrer Vorfahren begeben. Was war der Auslöser damals?
Der Auslöser war das einzige Schriftstück, das mein Vater vom Großvater Junkers aufbewahrt hatte. Das ist alles andere im Krieg verloren gegangen und ich bin dieser Stammtafel, die da abgeschrieben worden ist, aus der Heimatchronik meiner Geburtsstadt Reit nachgegangen und bin als Abiturient zwischen schriftlicher und mündlicher Prüfung ins Archiv gegangen und habe mir Unterlagen geholt und habe festgestellt, ja, da sind ja Abweichungen, Fehler in dieser gedruckten Stammtafel von 1897. So, und das war eigentlich der Anlass, mich weiter damit zu beschäftigen. Klar, ich bin auf das Hugo-Junkers-Gymnasium gegangen. Dann stellt man fest, in der Stadt ist der Flugzeugbauer geboren mit dem gleichen Namen. Und da will man natürlich wissen, wie ist man damit verwandt?
Und was haben Sie rausgefunden?
Ja, ich muss bei mir 7 Generationen zurückgehen. Bei Hugo Junkers, der hätte mein Urgroßvater sein können, weitere Generationen. Dann hätten wir denselben Vorfahren gehabt im 18. Jahrhundert.
Das heißt also weit entfernt mit Hugo Junkers, dem Flugzeugkonstrukteur, ja sehr bekannt. Sie sind dran geblieben dann an der Ahnenforschung. Was hat Sie dann da dran bleiben lassen? Was fasziniert Sie daran?
Ja, ich wollte natürlich nicht nur etwas über die väterlichen Ahnen wissen, auch die meiner Mutter interessierten mich. Das waren Familien aus ärmlichen Verhältnissen, aus Bauernhäusern, die zum Teil noch standen damals. Ja, und da bin ich durch die Dörfer gegangen und habe im Archiv, in den Kirchenbüchern nachgeforscht, wie sind die Vorfahren auf der mütterlichen Seite und natürlich von Großmutter, Urgroßmütter, die haben mich genauso interessiert wie die Väter.
Warum interessiert Sie das? Was ist daran so wichtig und bedeutend auch für Sie jetzt in Ihrem Hier und Jetzt? Wir haben ja gerade in der Umfrage auch eine Dame gehört, die sagt, ich lebe jetzt. Was interessiert mich die Vergangenheit?
Ja, das ist natürlich das Recht für jeden, das zu sagen. Mich interessiert insofern die Vergangenheit, als es da viele traurige Schicksale gibt. Kinder sind früh gestorben. Man erlebt noch einmal die Geschichte der Vorfahren mit. Und das hat mich mehr fasziniert als im sonst sehr guten Geschichtsunterricht die Geschichte von Kriegen und Politik und Revolutionen. Mich interessierten die Menschen. Und da, wenn man durch die Dörfer geht, bekommt man plötzlich das Gefühl, wie war das früher in den alten Fachwerkhäusern? Und das hat mich also wirklich begeistert, wenn ich durch die Dörfer der Vorfahren gegangen bin.
Wir kommen noch genauer darauf auch zu sprechen, wie man dann vorgeht. Also wie kann man tatsächlich sich auf die Spurensuche begeben? Wie kann man da fündig werden? Das ist oftmals ein langer Weg und man hört bei Ihnen schon raus, es ist nicht nur Archivarbeit. Man muss auch durchaus vor Ort mal gucken.
Ja.
Vielleicht denkt der ein oder andere, Ahnenforschung, das ist etwas, das machen ältere Herren, die sitzen da irgendwo im Stübchen und ja, im Zuge der Nazizeit ist die Ahnenforschung sicher auch in Verruf geraten. Damals ging es ja eher darum zu gucken, ist man tatsächlich, welcher Abstammung kann man daher sein. Aus Ihrer Erfahrung, wer betreibt denn tatsächlich heute Ahnenforschung?
Die Menschen kommen aus allen Schichten, alt und jung. Jüngere haben natürlich besonders Schwierigkeiten, die alten Schriften in den Büchern zu lesen, in Kirchenbüchern. Und dafür braucht man dann schon mal Hilfe. Und da sind also die genealogischen Vereine sehr hilfreich, weil sie auch die Mitglieder schulen und Anleitung geben, wie man da vorangeht. Also ich denke, ältere Menschen sind da sehr hilfreich mit ihren Erfahrungen. Und geben das hoffentlich an Jüngere, an ihre Enkel weiter.
Genealogie, die Ahnenforschung. Katrin Heil, Archivwissenschaftlerin bei der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig, Historikerin. Wenn wir der Frage nachgehen, wer betreibt eigentlich Ahnenforschung, da können Sie sicherlich auch einiges zu sagen. Die Deutsche Zentralstelle für Genealogie, müssen wir vielleicht vorweg aber noch ein paar Worte zu sagen, hat welche Aufgabe genau?
Ja, also die Zentralstelle für Genealogie, die gibt es ja eigentlich schon sehr lange, zumindest ihre Vorläufer, schon seit 1904. Durch einen Verein ist die Basis gelegt worden und dann auch über die Zeitenläufe hinweg hat sie also Bestand gehabt. Und ihre Aufgabe ist es, Forschern bei der Ahnenforschung natürlich weiterzuhelfen mit Materialien vor Ort. Das ist Überlieferung aus mehreren Strängen, also zum Beispiel sind es verfilmte Kirchenbücher, die wir übernommen haben aus den Beständen des ehemaligen Reichssippenamtes. Andererseits sind es Unterlagen, die genealogische Vereine zusammengestellt haben. Und natürlich auch Unterlagen, die Forscher erarbeitet haben, die bei uns eingereicht werden und die wir wiederum anderen Forschern zur Verfügung stellen können.
Das heißt, Sie sammeln Daten, legen die an und geben sie dann aber auch weiter. Was ist Ihre Aufgabe?
Die wichtigste Aufgabe ist eigentlich, den Leuten den richtigen Weg bei der Recherche zu weisen. Es ist ja oft so, dass man einen Anruf bekommt und gesagt wird, ich heiße so und so, ich komme von da und da, haben Sie was dazu? Das kann ich natürlich auch nicht aus dem Ärmel schütteln, aber ich sage dann, es besteht die Möglichkeit, dass in diesen Beständen, die wir hier haben, etwas zu finden ist. Bitte schreiben Sie uns eine Mail, wo alles drinsteht, was Sie wissen, an Daten, an personenbezogenen Daten, an Orten. Und dann schaue ich, wo etwas zu finden sein könnte.
Das heißt, Sie geben Auskünfte an jeden, der nachfragt?
Selbstverständlich, ja. Das ist der private Forscher, das ist aber auch der Wissenschaftler. Das sind Schulprojekte. Also jeder, der Interesse hat, kann natürlich die Unterlagen einsehen bei uns, ja.
Und wer ist das genau, der zu Ihnen kommt, der Anfragen an Sie stellt? Was sind das für Menschen?
Im Prinzip, wie ich schon sagte, also es ist der private Forscher übrigens auch, das kann ich nur bestätigen, jeder Altersklasse. Das fängt mitunter beim Schüler an, wie gesagt, und endet beim Ruheständler, der da ein neues Hobby entdeckt hat. Es ist genauso der Wissenschaftler, der zum Beispiel biografische Informationen über Personen braucht, über die er forscht. Und es sind zum Beispiel Schüler, die Stolperstein-Projekte umsetzen.
Das Stolperstein-Projekt ist ein Projekt, in dem geht es darum, dass verfolgte Juden möglicherweise Opfer der Nazizeit eben mit einem Gedenkstein, denen gedacht wird, die im Bordstein versenkt werden. Das läuft bundesweit. Da sind Sie mit involviert.
Ja, also das ist so, dass das hier in Leipzig zum Beispiel über das Erich-Zeigner-Haus betreut wird und über das Archiv der Bürgerbewegung. Und an diese Einrichtungen wenden sich zum Beispiel Schüler, meistens so, wenn die Zeit der Jugendweihe oder der Konfirmation da ist, dann möchten die ein sinnvolles Projekt machen und versuchen also die Geschichte von ehemaligen jüdischen Einwohnern Leipzig zu ergründen. Oftmals ist es aber auch so, dass noch lebende Familienangehörige versuchen, das Schicksal ihrer Vorfahren zu klären. Die sind heute zum Beispiel leben in Israel oder sie leben in den USA und versuchen von dort aus herauszufinden, wie hat meine Familie hier gelebt? Wo haben sie gelebt? Was kann man noch über ihre Lebenslage, Lebenssituation herausfinden?
Da gehen wir noch genauer auch drauf ein, auf genau diese Zeit auch. Haben Sie denn, Sie sitzen ja an der Quelle, schon mal nach den eigenen Vorfahren geforscht?
Ja, also für mich selber bei uns vor Ort nicht, aber nun muss ich sagen, mein Mann stammt aus Sachsen und da hat man dann schon mal über die Archivrecherche, über die Datenbankrecherche den Namen natürlich nachgesucht und er scheint schon sehr lange, seine Vorfahren scheinen schon sehr lange hier zu leben, also wir haben durchaus was gefunden zu ihm.
Das heißt, Sie wissen aber wenig über Ihre eigenen Vorfahren?
Ja, ich weiß wenig über meine Vorfahren. Also meine Vorfahren, das kann ich schon mal sagen, stammen aus Ostpreußen zum großen Teil. Und bekanntermaßen in der durch die Folgen des Zweiten Weltkrieges ist natürlich dort der Faden der Überlieferung abgebrochen. Und da wird es ein bisschen schwieriger. Aber man hat auch dort Chancen. Man muss eben nur viel Zeit investieren.
Zeit, die Sie sich erstmal nicht genommen haben, aber vielleicht noch nehmen werden. Ist das ein Ziel, das Sie irgendwann mal verfolgen wollen?
Ja, natürlich. Also ich habe das natürlich, was online machbar ist, habe ich auch schon versucht in meiner Freizeit. Aber dafür reicht zurzeit mein Freizeitkontingent noch nicht aus.
Franziska Jahn, Sie sind selbstständige Familien- und Ahnenforscherin, haben nach Ihrem Geschichtsstudium, das muss etwa 3,5 Jahre zurückliegen, damit begonnen. Was waren denn da Ihre Beweggründe?
Also meine Beweggründe, mit der Ahnenforschung zu beginnen und das auch gewerblich zu machen, ist tatsächlich auch ganz persönlich gewesen. Und zwar habe ich meinen Masterabschluss gemacht im Jahre 2014 und da ging es eben darum, mein Schwerpunkt lag immer in der Zeitgeschichte und da ging es eben darum, eine Abschlussarbeit zu schreiben und die habe ich über meinen eigenen Großvater geschrieben. Und mein Großvater ist geboren 1900, ich bin geboren 1988, ich habe ihn selber nie kennengelernt, aber ich bin eben mit Geschichten über ihn aufgewachsen und er ist nun keine besondere Berühmtheit, aber war ein Kapitän auf großer Fahrt, wie es immer so schön hieß. Und ich dachte mir, da ich im Nebenfach Soziologie auch hatte, die Wissenschaft über die Menschen, ich werde meine Familie befragen. Und da meine Familie nun eine, teils eine deutsch-deutsche Geschichte hat und einige auch nach Kanada ausgewandert sind, dachte ich mir, Mensch, das wäre ja wissenschaftlich auch ganz gut angebracht, durchaus auch die kanadischen Familienangehörigen, mein Cousin nämlich einmal zu finden. Und der galt nach dem Tod meiner Großmutter als verschollen, möchte ich fast sagen. Das Amtsgericht hat ihn nicht gefunden, niemand hat ihn gefunden. Aber ich habe ihn gefunden für meine Masterarbeit und da war eigentlich dementsprechend mein Forschergeist noch mehr geweckt und ich dachte mir, das Ganze muss man doch beruflich machen können.
Wenn man Ihnen zuhört, da klingt ordentlich stolz mit. Sie sind stolz, dass Sie den Cousin gefunden haben, oder?
Ja, natürlich. Ich bin auch, muss ich sagen, das mag vielleicht ein wenig seltsam klingen, aber ich bin tatsächlich auch bei jeder Person stolz, die ich finde und bei jeder Familiengeschichte ganz stolz, dass ich das überreichen kann und zeigen kann, weil ich finde das einfach ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig und ganz schön, da so einen Puzzlestein auch jemandem zu geben und für mich natürlich, also das macht stolz, wenn man da zu solch einem Erfolg kommt.
Günther Junkers nickt hier im Studio ganz ordentlich. Sie kennen dieses Gefühl.
Ja, ganz genau.
Das geht Ihnen auch so jedes Mal, wenn Sie jemanden finden?
Ja, das ist richtig man bekommt einen Finderlohn praktisch, wenn man so eine Urkunde findet, die genau das bestätigt, was man hofft zu finden. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis, ja.
Wie oft hatten Sie das schon?
Ja, also für die Forschung, die ich zurzeit mache, ich forsche viel auch für andere Menschen, nicht beruflich wie Frau Jahn, aber da finde ich sehr oft Urkunden, besonders im Ausland, wo man sagen kann, guck mal, hier ist wieder ein neues Ergebnis und das bringt dich in deiner Forschung weiter, für den ich es halt gemacht habe.
Und wir haben jetzt hier in dieser Runde 3 Menschen, die forschen, die Ahnenforschung betreiben. Franziska Jahn, was würden Sie denn sagen, unterscheidet Ihre Arbeit von der, wie Katrin Heil sie betreibt?
Erstmal muss ich sagen, ich habe eine andere Kundengruppe, würde ich das ja bei mir nennen. Ich habe nicht alle Generationen durch die Bank weg. Ich habe vornehmlich, also schon generell, aber ich habe vornehmlich tatsächlich die älteren Herren, die jetzt in ihrer Rentenzeit, die auch tatsächlich ein Ingenieurstudium, etwas ganz Technisches hatten in ihrem Berufsleben und jetzt eben die Rentenzeit nutzen, um ihre Familiengeschichte endlich mal aufzuarbeiten. Ich habe wenig junge Menschen, mit denen ähnlich in Verbindung sind, die sind häufig so, dass sie sagen, ich hätte gerne zu Weihnachten mal was über meine Oma gewusst. Das ist eine Arbeit, die grundsätzlich erstmal ein bisschen anders ist. Und dann, ich würde sagen, dass mir, also wir haben noch gar nicht so richtig über die Techniken geredet, wie jeder von uns hier so rangeht. Mhm. Aber ich würde schon generell sagen, dass es dadurch, dass ich Historikerin bin und dadurch, dass dass ich einfach diese Zusammenhänge studiert habe, dass ich die alten Schriften gelernt habe, von der Pike auf zu lesen, dass dadurch auf jeden Fall ein Unterschied zwischen manchem Hobbyforscher ist. In der Zentralstelle für Genealogie, muss ich sagen, da habe ich auch schon ein paar Mal Kontakt mit gehabt. Das weiß ich gar nicht, ob sich da meine Arbeit so sehr von unterscheidet. Mhm. Ich stelle im Endeffekt vielleicht ein bisschen mehr meinen Kunden die Zusammenhänge her. Das ist durchaus möglich.
Und Sabine Scharschmidt hat uns geschrieben an lebenszeit@deutschlandfunk.de mit einer Frage nämlich, und Sie haben es gerade angesprochen, Frau Jahn, die Methoden haben wir noch gar nicht so wirklich ins Blickfeld genommen. Das werden wir noch tun, denn auch unsere Hörerin interessiert brennend. Da wird sie ganz konkret, wie kommt man an Daten aus dem ehemaligen Ostpreußen, dem russischen Teil? Da ist die Frage, wer uns da tatsächlich Antworten geben kann. Vielleicht Katrin Heil als Archivwissenschaftlerin bei der Deutschen Zentralstelle für Genealogie. Was würden Sie sagen?
Ja, also der ein Anlaufpunkt wäre natürlich tatsächlich die Zentralstelle für Genealogie, weil wir zahlreiche verfilmte Kirchenbücher aus Ostpreußen, aber eben auch aus Posen zum Beispiel, verwahren aus Pommern ebenfalls. Und das sind alles Kirchenbücher, die sind ab Anfang der 30er Jahre, ab 1933 konkret, sind diese Kirchenbücher verfilmt worden durch das Reichssippenamt. Und diese Filme sind heute bei uns im Staatsarchiv und sind für jeden eben einsehbar und sind oft die einzige Quelle, die noch da ist, weil die Originale häufig verloren gegangen sind. Und diese Kirchenbücher sind natürlich erstmal eine Basis mit den Daten, die man hat, zu Beginn. Es sei gleich an der Stelle gesagt, die enden aber 1874. Die Verfilmung endet 1874 aus einem ganz bestimmten Grund, weil nämlich dann die Standesämter beginnen, die Personenstandsregister zu führen. Und damit waren die Daten auf diesem Wege erlangbar. Und man hat dort abgebrochen mit der Verfilmung.
Das heißt also, Sie würden sagen, bei Ihnen ist durchaus so eine Art Anlaufstelle, aber dann möglicherweise muss man weitergehen. Das heißt, dann schicken Sie dann die Menschen auch an andere Stellen?
Ja, natürlich. Also es ist auch so, dass es, das möchte ich an der Stelle auch gleich sagen, sehr viele engagierte genealogische Vereine gibt, die sich mit bestimmten Regionen beschäftigen. Und so gibt es natürlich für jede Region einen Verein, der da schon große Erfahrungswerte gesammelt hat. Und das empfehle ich auch immer wieder, sich an diese zu wenden. Um sich einen Überblick mal zu verschaffen, kann man zum Beispiel auf die Website gehen, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbände. Und dort findet man die ganzen Vereine, die sich mit bestimmten Regionen befassen. Und dort kann man sich orientieren und dort kann man oft schon auf viel Arbeitsergebnisse zurückgreifen, die dort bereits erarbeitet worden sind. Hinweise, wo finde ich Quellen? Vielleicht gibt es vor Ort auf heute polnischem oder eben russischem Gebiet noch Möglichkeiten, an Originaldokumente zu kommen. Also hier würde ich immer darauf auch verweisen.
Und wir gehen gleich auch noch genauer darauf ein, was denn überhaupt da auch gesucht wird von den Hobbyahnenforschern, von den Menschen, die wissen wollen, wie ihre Vorfahren gelebt haben, auf den Spuren der Vorfahren. Das ist das Thema heute in dieser Lebenszeit. Wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Mit dabei sind heute Günter Junkers. Er ist eigentlich Chemiker, aber wir haben es schon gehört und erfahren, dass er auch durchaus leidenschaftlich Ahnenforschung betreibt. Katrin Heil ist dabei, die Archivwissenschaftlerin der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig, und Franziska Jahn, Historikerin und selbstständige Familien- und Ahnenforscherin. Sie hören den Deutschlandfunk, die Lebenszeit, und wir sprechen heute über Ahnenforschung. Wie begibt man sich auf die Spuren der Vorfahren? Wer tut das? Warum? All das soll uns beschäftigen, auch in dieser kommenden halben Stunde. Angerufen hat uns Veronika Oehme aus Chemnitz mit einem Tipp. Sie betreibt selbst Familienforschung, sagt, die wird dann zur Heimatkunde, wenn sie intensiv betrieben wird. Und ihr Tipp ist nämlich bei Familienfeiern ein Schreibzeug mitzunehmen und Geschichten zu notieren. Sie empfindet Ahnenforschung als ein sehr schönes Hobby. Und Dr. Günther Junkers sitzt bei mir hier im Studio, ist selbst auch Ahnenforscher aus Leidenschaft als Hobby. Und Sie haben uns schon ein bisschen erzählt, dass Sie sich selbst ja auf Ihre Spuren begeben haben. Sie haben etwas mitgebracht, das Sie mir gerade eben in der Nachrichtenzeit gezeigt haben, nämlich eine Kopie eines sehr alten Fotos.
Ja, das ist ein Foto von 1951 und ein Familientreffen mit ganz, ganz vielen Personen, die ich überhaupt nicht so richtig kannte. Ich kannte nur die vier Großtanten, die auf diesem, unter anderem auch die Großmutter mütterlicherseits. Und da wollte ich genau wissen, wie kommen die zu ihrem Namen? Die heißen ja jetzt alle anders. Und da habe ich dann gefragt, wie hängt das alles zusammen? Ich wollte wissen, wie die Personen verbunden sind und habe dann dazu auch so eine kleine Nachfahrentafel gemacht von einem einzigen Urgroßelternpaar. Und da waren ganz viele Leute drauf, die auf diesem Bild sind.
Und jetzt würde ich das unseren Hörerinnen und Hörern gerne zeigen, was Sie da als Ahnentafel bezeichnet haben. Das sind wahnsinnig viele Namen, die in kleinen Kästchen unter und nebeneinander stehen, verbunden mit Strichen zu einer sehr verästelten Angelegenheit, einer Darstellung, die sehr beeindruckend ist, finde ich. Wie viele Menschen sind da jetzt drauf?
Oh, das sind mindestens 40 Leute. Also das ist schon eine ganze Menge.
Und das sind alles Vorfahren von Ihnen?
Das sind alles Nachkommen, das sind Verwandte, alles Nachkommen eines Urgroßelternpaares. Mhm. Und das kann man sehr schön in einer Nachfahrentafel als Baum darstellen, sodass man alle Kinder, Enkelkinder, Urenkel und Ururenkel darstellen kann. Und ich habe dann selbst auch ein Familientreffen 1980 organisiert, wo dann die noch lebenden Nachkommen alle wieder versammelt worden sind im Schlossreit auf der großen Wiese.
Das heißt, Sie haben auch da ein Foto mitgebracht. Da sind auch relativ viele Menschen. Ich würde sagen, das sind noch mal so 40 Menschen etwa, die da drauf sind.
Das waren noch mehr.
Das waren noch mehr. Und die haben Sie alle zusammengetrommelt, weil Sie eben wussten, wer zusammengehört.
Ja, ich habe denen alle eine Postkarte geschrieben. Bitte schreibt mir, wie seid ihr mit den Urgroßeltern verwandt? Und was könnt ihr mir noch mitteilen an Verwandten, die vielleicht schon gestorben sind? Und das habe ich alles in einem kleinen Heft zusammengestellt und jedem überreicht.
Und wie war die Reaktion?
Die waren begeistert.
Das heißt, Sie würden das unterstreichen, was unsere Hörerin Veronika Ömer auch gesagt hat. Also es ist ein schönes Hobby, ein sehr schönes Hobby. Und es lohnt sich bei Familienfesten, den Stift und den Block mitzunehmen.
Das mache ich immer. Das mache ich sogar bei Beerdigungen. Weil da ja die Verwandten alle zusammenkommen. Und da kann man dann wieder notieren, wer ist neu dazugekommen. Da gibt es wieder einen neuen Urenkel. Also das interessiert mich dann schon.
Die Ahnenforschung, das ist das Thema, was wir heute in der Lebenszeit hier durchgehen, wo wir Ihre Erfahrungen auch mitnehmen wollen, die der Hörerinnen und Hörer. Und angerufen hat uns Mario Bert aus Kaiserslautern. Schönen guten Morgen. Da höre ich nichts. In der Leitung ist es ruhig.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja.
Der Deutschlandfunk ist dran und Sie haben uns angerufen. Sie möchten uns etwas berichten über Ihre Familie beziehungsweise das, was Sie über Ihre Familie wissen?
Ja, ich habe Nachforschungen gemacht auf mütterlicherseits. Und zwar, meine Großmutter ist in Ostpreußen geboren und eine gebürtige von Zarnikow. Das schrieb sie früher mit W, Zarnikow. Und die Nachforschungen, die ich gemacht habe am Deutschen Geheimen Staatsarchiv in Dahlem in Berlin, dass ein altes Fürstengeschlecht ist, die aus Tschernikow in der Ukraine kamen und vor Hunderten von Jahren von den Mongolen überrannt wurden und geflüchtet sind auf die Insel Riga, dann nach Rügen. Und dieser eine Familienzweig kam dann nach Danzig, wo meine Großmutter und meine Mutter geboren ist. Und da habe ich dann, ich bin bis ins 13. Jahrhundert zurückgekommen. Sehr viel ist noch in Süderling geschrieben, was ich nicht mehr so richtig entziffern kann, aber das machen lassen möchte. Und väterlicherseits, ich bin eine gebürtige Vielgrader mit V. Die kamen aus Osttirol, beziehungsweise aus Südtirol. Und der Name kommt von den vielen Graten.
Und Sie sagen, Sie haben...
sind dann ein der Familienzweig dann nach Osttirol gezogen. Da gibt es noch einen Innervielgraten und Außervielgraten. Da war auch ein Glockengießer in Wien dabei. Also es ist eine ziemliche Mischung, auch auf auch väterlicherseits aus Polen und der Tschechei und so weiter. Man weiß gar nicht, aus was man alles zusammengesetzt ist.
Und Frau Berth, Sie haben es gesagt, Sie konnten bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen. Wie lange hat die Suche gedauert?
Gar nicht mal so viel. Die haben unwahrscheinlich viele Unterlagen dort im geheimen deutschen Staatsarchiv.
Also das heißt, gewusst wie und gewusst wo man nachfragen kann. Ihre Familie ist weit verstreut. Was hat Sie daran so sehr interessiert, so weit zurückzugehen und zu gucken, wo komme ich eigentlich her?
Weil ich so viel in meinem Leben herumgekommen bin. Ich bin insgesamt 51 Mal umgezogen.
Und dann haben Sie sich gedacht, jetzt gucke ich doch mal, wo die Wurzeln sind.
Ja, genau. Nein, ich bin in New York geboren. Mein Vater war gebürtiger Wiener. Wie gesagt, meine Mutter gebürtige Danzigerin. Ich kam aber mit 4 Jahren schon nach Deutschland, habe den Krieg hier miterlebt und bin natürlich, habe ich in Berlin, in Ostpreußen gelebt. Und nach dem Krieg in Österreich sind wir dann ausgewandert nach Brasilien. Von Brasilien nach 4 Jahren nach Kanada. Dann bin ich in die USA zurück und bin 1963 wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und mich hat das interessiert, weil es heißt immer, wo kommst du eigentlich her? Ja, wo kommt man her? Man kann ja nur wissen, wo man herkommt, wenn man weiß, wer die Vorfahren waren.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns angerufen haben und Ihre Erfahrungen und Erlebnisse geschildert haben. Und Sie sind, wie Sie beschrieben haben, sehr weit gekommen, sehr weit zurückgekommen. Danke Ihnen erstmal dafür und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke vielmals. Wiederhören Ihnen auch.
Ahnenforschung. Warum Menschen sich auf die Spurensuche begeben, das ist manchmal Neugierde. Wir haben es auch gerade gehört, wo kommst du eigentlich her? Diese Frage möchte man beantworten. Manchmal ist es auch ein Gefühl, etwas aufarbeiten zu müssen. Vielleicht ein Hinweis, dem man folgt. Der Buchautor und Regisseur Chris Kraus ist den Spuren seiner Vorfahren gefolgt und auf Dinge gestoßen, die, ja, man muss sagen, Schreckliches über seinen Großvater offenbart haben. Chris Kraus hat diese Vergangenheit unter anderem auch in 2 Romanen verarbeitet, in Das kalte Blut und in Sommerfrau und Winterfrauen. Er ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Kraus.
Schönen guten Morgen, hallo.
Hallo. Warum haben Sie sich dann tatsächlich auf die Suche nach den Lebensläufen Ihrer Vorfahren gemacht?
Naja, es ist so, dass ich aus einer Familie komme, in der man eigentlich sich nicht auf die Suche nach den Vorfahren begeben muss, weil die Geschichte unserer Familie tradiert war. Also wir sind da ganz gut dokumentiert. Ich komme aus einer baltischen bildungsbürgerlichen Familie und die Vorfahren sind dokumentiert seit dem 17. Jahrhundert. Aber ich bin Ende der 90er Jahre auf ein schockierendes Detail gestoßen durch die Lektüre eines Sachbuches und es hat sich herausgestellt, dass die offizielle Familiengeschichte von der inoffiziellen, von der man eben auch, also ich jedenfalls nichts wusste.
Und wir können nochmal aufgreifen, was wir auch gerade gehört haben von unserer Hörerin, die ja geschildert hat, wie sie weit zurückgegangen ist ins 13. Jahrhundert und sagt, das war gar nicht so schwer. Katrin Heil, vielleicht können Sie uns da auch nochmal mehr zu sagen. Es ist sicherlich sehr unterschiedlich, wie man mit der Suche vorgehen kann und wie man weiterkommt und wo man nicht weiterkommt. War das so ein typischer Weg, den die Hörerin da beschrieben hat?
Nein, war es nicht, leider. Man muss ganz klar sagen, für die meisten Menschen endet eigentlich spätestens sozusagen die Überlieferung mit dem 30-jährigen Krieg. In der Zeit ist es ja ein tiefer Einschnitt in die Gesellschaft, sodass in der Zeit auch oft die Kirchenbuchüberlieferung verloren ist, wenn sie dann überhaupt schon da war. Und das ist so für viele der Endpunkt. Manche kommen auch gar nicht bis dorthin. Die meisten Chancen in der Familienforschung darüber hinaus, über so ein Datum hinauszukommen, also so weit zurückzukommen, hat man, wenn man aus einem adligen, vor allen Dingen auch hochadligen Geschlecht stammt, dann ist die Quellenlage einfach besser. Ne? Also da gibt es mehr Möglichkeiten über Urkunden, über Lehnsverträge, über große Grundstückserwerbungen weiterzukommen. Das hat zum Beispiel ein einfacher Landarbeiter nicht gehabt.
Dann gucken wir gleich auch nochmal darauf, wie möglicherweise jemand, der nicht so adlige Vorfahren hat, weiterkommen kann. Chris Kraus ist wieder in der Leitung, der Buchautor und Regisseur. Und Sie waren gerade dabei, uns zu schildern, wie Sie über eine Fußnote gestolpert sind, die einen Hinweis auf Ihren Großvater gegeben hat. Vielleicht setzen wir da nochmal an. Wie war das?
Erstmal hoffe ich, dass Sie mich jetzt verstehen. Tut mir
sehr
leid. Ich
hoffe es auch. Nein, da können Sie nichts für. Ja, es klingt gut. Wir verstehen Sie.
Wir Aber was jetzt, ich habe nur die letzten Sätze der Kollegin gehört, eben, das trifft auf meine Familie schon zu. Wir waren so kleinadelig auch. Deshalb ist tatsächlich die Familiengeschichte gut dokumentiert gewesen auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben nicht, weil die dunklen Seiten der Familiengeschichte eben nicht bekannt waren. Auf die bin ich gestoßen durch die Lektüre eines Sachbuches und habe mich dann auf diese Suche im Keller der Familienerinnerung gemacht. Und das war dann tatsächlich schockierend.
Was haben Sie herausgefunden?
Naja, ich habe herausgefunden, dass es zwei Parallelwelten gab der Familiengeschichte. Die Familiengeschichte, die man nicht kannte, war die verbrecherische. Mein Großvater war in den SS-Einsatzgruppen eingesetzt und hat aktiv am Völkermord gegen die Juden teilgenommen, ebenso seine Brüder. Und die Forschung an diesen Fakten, die hat dann doch 10 Jahre gedauert. Ich dachte erst, ich komme da, ich habe ursprünglich mal Geschichte studiert, innerhalb von 4 Wochen an den Kern der Tatsachen, aber das reichte hinten und vorne nicht. Also habe ich ein Buch geschrieben, Sachbuch erstmal nur für meine Familie und erst aus diesem Fundament sind dann verschiedene Romane entstanden.
Und Sie haben es gesagt, es hat ein Jahrzehnt etwa gedauert, bis Sie da durchgekommen sind und es war sicherlich auch eine sehr emotionale Geschichte. Was hat Sie dann dennoch bei der Stange gehalten? Also wie war das für Sie, so lange durchzuhalten und das alles zu lesen und dann auch weiterzumachen?
Ja, genau das, dass ich sozusagen niemals an ein Ende kam, sondern eigentlich es wie beim Zwiebelschälen war, dass man immer eine neue Haut abzog und was anderes sich offenbarte, es war nicht einfach nur zu reduzieren auf den Fakt, dass meine Familie eben in diesen Völkermord integriert war, sondern daran knüpften sich auch viele andere Details. Also dieses Sachbuch waren am Ende über 1000 Seiten. Es kamen zum Beispiel Ahnen zum Vorschein, die ich vorher gar nicht kannte. Ich habe also nicht nur meine Ahnen erforscht, sondern auch sozusagen die Familienerinnerung versucht zu ergründen und die bestand aus sehr vielen Schichten. Ein Ahne von mir zum Beispiel, der Martin Kraus, ein Onkel meines Großvaters, von dem hatte ich nie gehört, einfach deshalb, weil er verschwiegen wurde. Er wurde unter Mithilfe von Familienmitgliedern ermordet, er war schizophren und kam in der Euthanasie dann ums Leben. All diese Dinge waren natürlich sehr verstörend und es hat eine Weile gebraucht, bis das zum Vorschein kam.
Und Sie sagen, es sind verstörende Geschichten, die Sie ausgegraben haben, die Ihre Familie zum Teil ja auch gedeckt hat. Wie hat die dann reagiert, als Sie diese ganzen Dinge zum Vorschein gebracht haben?
Tatsächlich war es so, dass ich ursprünglich nicht vorhatte, das zu verschriftlichen. Ich habe ja einen Job, ich muss meine Kinder ernähren. Und das, was ich dann 10 Jahre gemacht habe, hat meine Kinder nicht ernährt, sondern mich davon abgehalten, andere Tätigkeiten zu übernehmen. Tatsächlich gab es am Anfang großen Widerstand in der Familie. Und zwar nicht nur aus Unkenntnis, sondern das war einfach nicht zu glauben, was ans Tageslicht kam. Und ich fühlte mich irgendwann genötigt, es zu verschriftlichen. Und das hat eigentlich erst dazu geführt, also der Widerstand meiner Familie hat dazu geführt, es zu verschriftlichen. Und ich muss gestehen, dass durch die Verschriftlichung dann auch in der Familie etwas aufgebrochen ist. Es gibt immer noch, ich habe eine sehr große Familie, Teile, die meine Forschung ablehnen. Aber andere Teile, vor allem aus meiner Generation und der Generation meiner Kinder, die unterstützt das. Ich wollte eine Sache noch sagen, weil ich eben zufällig die Kollegin gehört hatte, die sagte, ja, in den deutschen Adelsfamilien sind die Familiengeschichten gut dokumentiert. Was mir aufgefallen ist, das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite ist das perfide, dass gerade die Nachfahren von SS-Leuten heute fantastisch nachforschen können, was ihre Familien gemacht haben, durch den sogenannten großen Aria-Nachweis, den man damals erbringen musste. Also alle SS-Familien mussten damals bis ins Jahr 1750 zurückforschen. Deshalb ist das Absurde, dass es, glaube ich, keine Deutschen gibt, die besser ihre Familiengeschichte dokumentieren können, als ausgerechnet die Nachfahren der SS-Täter. Und ich hatte in Zürich vor 3 Wochen eine Veranstaltung gehabt und in der jüdischen Gemeinde. Und da war ich so schockiert, als mir die jüdische Moderatorin sagte, wissen Sie, ich habe einen Film gezeigt, Die Blumen von gestern von mir, der auch das Thema behandelt. Wissen Sie, Herr Kraus, wir sehen das, was Sie hier machen, aber der große Unterschied zwischen Ihnen und uns ist, wir sind so einsam. Und darüber hatte ich noch niemals nachgedacht, dass natürlich wiederum kaum ein Nachfahre ehemals deutscher Staatsangehöriger schlechter nachforschen kann, was mit seinen Ahnen geschehen ist, als die Überlebenden oder Nachfahren der Überlebenden des Holocaust. Das ist schon eine merkwürdige Trennung, über die ich jetzt gestolpert bin und die mich beschäftigt natürlich.
Chris Kraus, und weil Sie Katrin Heil ja auch angesprochen haben, die Archivwissenschaftlerin der Deutschen Zentralstelle für Genealogie, die auch für das Projekt Stolpersteine recherchiert und Lebensläufe erarbeitet, möchte ich Sie gerne ansprechen, Frau Heil. Würden Sie das bestätigen, was Chris Kraus da erfahren hat bei dieser Veranstaltung, dass es tatsächlich schwieriger ist, die jüdische Vergangenheit aufzuarbeiten als die der Nazis?
Ja, das ist richtig. Also die Unterlagen, die noch überliefert sind, sind natürlich in alle Welt verstreut. Und vieles ist natürlich auch vernichtet worden. So sind bestimmte Unterlagen, die noch da sind, auch ein Schatz. Ich kann da nur wieder auf das Staatsarchiv Leipzig verweisen. Auch in dem Sammlungsbereich des ehemaligen Reichssippenamtes gibt es einen Bestand, der sich der jüdische Unterlagen, Personenstandsunterlagen beinhaltet. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Abschriften oder um Zweitregister, die an die Kreisgerichte im 19. Jahrhundert abgeliefert werden mussten, wo praktisch die Geburten, die Hochzeiten, Sterbefälle gemeldet werden mussten von der jüdischen Gemeinde an das Gericht oder an den Bürgermeister vor Ort. Und diese Register wurden ebenfalls verfilmt durch das Reichssippenamt und liegen bei uns im Staatsarchiv verfilmt vor und sind eine ganz, ganz wichtige Quelle zur Familiengeschichte. Wird viel genutzt, ja.
Das heißt also, es ist da einiges aufgearbeitet worden. Man kann inzwischen doch die ein oder andere Information mehr bekommen. Was man aber an den Schilderungen von Chris Kraus auch nochmal deutlich merkt, das eine ist es, tatsächlich nach den Wurzeln zu gucken, wer waren meine Eltern, und dann aber die Geschichten dahinter auch noch zu erfahren und ja eben auch in ihrer Brutalität zu erfahren. Chris Kraus, was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie das alles rausgefunden haben?
Naja, das hat natürlich meine Sicht auf die Familie verändert, und wenn das passiert, dann bedeutet es auch, dass es die Sicht auf die eigene individuelle Geschichte verändert, weil wir stark geleitet sind in der Identitätsfindung durch die Geschichten, die uns in der Kindheit genannt wurden. Also es gibt ja konstituierend für Familienverbände, viele Soziologen haben das untersucht, Geschichten, die uns bestimmen, also Traditionen, Leitbilder. In meiner Familie wurde zum Beispiel immer davon gesprochen, dass man ehrlich sein muss als Gebot. Es wurde aber auch gesagt, dass unsere Familie künstlerisch begabt ist. Es gab viele Selbstmorde, wir sind depressiv. An diesen merkwürdigen, fast Klischees hangeln sich aber viele Generationen immer wieder entlang. Und mit mir hat das jetzt natürlich gemacht, dass viele dieser Traditionen nicht stimmen. Wir sind eben nicht ehrlich. Mein Großvater hat natürlich über seine dunkle Vergangenheit nicht nur nichts erzählt, sondern das Gegenteil behauptet. Er war ja auch noch dazu beim Sicherheitsdienst, beim SD, also nicht nur bei der SS. Und später hat er für die CIA gearbeitet. Über diese merkwürdige Konstellation habe ich einen Roman gemacht, wie der Bundesnachrichtendienst entstanden ist, das kalte Blut. Also das verändert natürlich sehr, sehr stark die Sicht auf die Familie und damit auf sich selbst, wenn Dinge herauskommen, die zum Selbstbild gar nicht passen. Das hat mich jetzt schon 10, 15 Jahre beschäftigt, aber allmählich allmählich versuche ich auch, mich wieder anderen Themen zu widmen. Mhm.
Dennoch, was haben Sie für sich und eben auch Ihre Nachkommen gelernt, möglicherweise ja auch über sich begriffen?
Was ich jetzt sehr stark mache, auch in so einem Interview, ist natürlich, dass ich mich, das fällt mir übrigens gar nicht leicht, fällt mir dann immer ein, ich gebe ja sehr viele Interviews über meine Arbeit, aber immer wenn es doch ans Eingemachte, also ans Persönliche geht, wie jetzt in unserem Gespräch, dann merke ich so eine Aufregung. Das hat damit zu tun, dass ich mich dem stellen möchte, also offen damit umgehe, meinen Kindern, ich habe 3 Kinder, auch sage, sie sollen das nach außen tragen, was ihre Geschichte ist. Sie haben keine Schuld, aber wir tragen halt eine Verantwortung für das, was passiert ist. Und ich glaube an transgenerationale Übertragung. Und um das allmählich auszumändeln, hatte sich für mich geändert, ganz persönlich, dass ich einen offenen Umgang damit pflege. Das ist das Einzige, was mir zur Verfügung steht im Umgang damit, und das versuche ich weiterzugeben.
Und das Stichwort würde ich ganz kurz gerne noch aufgreifen, die transgenerationale Übertragung. Wie verstehen Sie das für sich?
Naja, auch das ist ein komplexer Zusammenhang. Beispielsweise in meiner Familie sind ganz, ganz viele in meiner Generation psychisch belastet in einem Maße, das über den statistischen Wert der Bevölkerung hinausgeht. Viele waren also von meinen Cousins und Cousinen in psychiatrischer Behandlung. Ich habe mich damit beschäftigt, wo das herkam, mit diesen Belastungen. Es gibt mehrere Thesen über Kriegsenkel, dass also Beschwernisse, die wir im jetzigen Leben haben, in der aktuellen Befindlichkeit, aus Zeiten rühren, die wir gar nicht mehr aktiv miterlebt haben, und an diese unbewussten Muster, die wir geerbt haben, kann man nur herankommen, wenn man sie eben ergründet. Da ist Ahnenforschung erstmal auch tatsächlich eine Hilfe, wie ich finde, herauszubekommen, nicht nur wer unsere Vorfahren waren namentlich, sondern was sie gemacht haben. Das bedeutet aber nicht, dass man schon weiß, wer sie genau waren, wie sie getickt haben, warum sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Warum mein Großvater gehandelt hat, wie er gehandelt hat, das kann ich ja nur interpretieren, nicht herausbekommen. Daran knabber ich schon eine ganze Weile, das wird mich auch nicht verlassen. Aber das ist eben das, was die transgenerationale Übertragung mit mir gemacht hat, und an die glaube ich. Ist manchmal auch eine Glaubenssache.
Und Chris Kraus, ich danke Ihnen schon mal vorab, dass Sie sich die Zeit genommen haben, eben auch so persönlich über das zu erzählen, was Sie herausgefunden haben, was das mit Ihnen gemacht haben. Ich kann mir die Antwort schon vorstellen, wenn ich Sie noch frage, ob Sie sich noch einmal auf den Weg machen würden. Wahrscheinlich schon, oder?
Auf den Weg machen würden, wenn ich wüsste, was dabei herauskäme?
Ja. Mit dem, was Sie heute wissen, würden Sie sich nochmal auf den Weg machen und würden diese Spurensuche nochmal machen?
Das ist ja sehr suggestiv gefragt, aber man würde es ja nicht machen, wenn man es wüsste. Oder wie anders gesagt, es ist ein Abenteuer zu sich selbst mit offenem Ausgang. Und das sollte man immer machen. Also wenn man schon den Ausgang weiß, natürlich im Nachhinein hat mich das sehr erleichtert. Aber selbst wenn es mich nicht erleichtert hätte, denn es gibt auch Menschen, die einen ähnlichen Hintergrund wie ich haben, die dann abgebrochen haben oder denen es schlechter ging, das muss man einfach sagen. Ich finde es einfach richtig, sich der Familienvergangenheit zu stellen. Wie immer ist das auch mit Risiken, wie immer im Leben ist das auch mit Risiken verbunden. Die kann man, glaube ich, eingehen. Muss aber jeder selbst für sich wissen.
Chris Kraus, Buchautor und Regisseur, danke Ihnen, dass Sie das alles geschildert haben. Und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Eine Geschichte, die auch zeigt, dass Ahnenforschung durchaus auch Dinge zutage bringen kann, die einen maßgeblich auch verändern, möglicherweise auch beim weiteren Lebensweg. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen. Wir werden gleich noch auch Hörerinnen und Hörer zu diesem Thema hören. Ahnenforschung auf den Spuren der Vorfahren, das ist heute unser Thema. Und Günter Junkers, Sie werden uns sicherlich auch noch erzählen können, dass es tatsächlich da eine Verbindung gibt, wenn man in die Zeit zurückguckt, die Geschichten dahinter auch entdeckt.
Ja, solche dunklen Kapitel hat sicherlich jede Familie. Und das habe ich auch bei meinem Vater festgestellt. Natürlich habe ich mir den Bogen zur Entnazifizierungsakte aus dem Landesarchiv in Duisburg herausgeben lassen. Das muss man mitnehmen. Und dieses dunkle Kapitel kann einen beschäftigen.
Auf den Spuren der Vorfahren, da haben wir gerade gehört, kann es auch manchmal dunkle Kapitel geben, die da zutage kommen. Dinge, die man auch ertragen muss, die den Blick in die Vergangenheit vielleicht auch schwer werden lassen. Das ist die Ahnenforschung. Da kann es manchmal eben auch dunkel werden und man muss damit umgehen können. Franziska Jahn, Sie sind Historikerin, haben sich als Familien- und Ahnenforscherin selbstständig gemacht und kennen solche Erfahrungen. Also gab es vergleichbare Fälle, denen Sie nachgespürt haben?
Ja, also ich habe tatsächlich von Zeit zu Zeit ein paar Anrufe von, vornehmlich sind das tatsächlich Frauen mittleren Alters, die sagen, ich habe ein ungutes Gefühl. Auf einer Familienfeier wurde etwas erzählt, was so nicht viel Sinn ergibt, und teilweise ist das dann auch, dass gesagt wird, ich denke, meine Oma ist gar nicht richtig meine Oma. Können Sie mir da helfen? Und da ist natürlich für mich, die gelernt hat, Urkunden lügen meistens nicht. Diejenigen aus der Zeit des sogenannten Dritten Reiches, müssen wir noch mal ein bisschen schauen, sind ja nun auch teilweise manipuliert worden. Natürlich, also das ist ein Thema. Und ich fand das Zitat eben von dem Herrn Kraus so toll, das Abenteuer zu sich selbst mit offenem Ausgang. Genau das ist auch, worauf ich immer am Anfang solch eines Auftrages, den ich dann beginne, auch hinweisen muss, dass ich sagen muss, ich weiß nicht wirklich, ob sich Ihre Idee oder Ihre Vorstellung jetzt bestätigt. Ich als Historikerin kann sagen, Quellen sind nicht immer da, wenn wir sie brauchen, und Quellen geben auch nicht immer die Auskunft, die wir gerne hätten, aber wir kriegen immer eine Antwort und immer eine Interpretation. Und so habe ich natürlich mit der Kunden, die sich jetzt speziell mit nationalsozialistischer Vergangenheit befassen, habe ich schon ein paar. Aber ich habe auch tatsächlich einige, die wissen, sagen einfach zu mir, schauen Sie mal so weit in die Vergangenheit, wie es geht. Und da sind schon so einige Sachen herausgekommen, dass zum Beispiel eine Dame adoptiert war und davon nicht wusste. Dass hinzu kam, dass die Dame auch noch in Kanada lebte, Kanadierin war, dann muss ich natürlich von Hamburg aus schauen, wie übergebe ich denn diese Nachricht jetzt? Hätte ich gerne persönlich gemacht, ging dann durch Skype. Oder aber auch, dass jemand sagt, ich bin bei meine Mutter ist, als ich Säugling war, verstorben. Und irgendwie wird über sie in der Familie ganz schlecht gesprochen. Ich weiß gar nicht, warum. Und warum ist sie überhaupt gestorben? Und dass ich da eben durch die Quellen rausfinde, die ist eben im Kindbett gestorben. Nichts Ehrenrühriges oder Ähnliches. Aber die Dame, die konnte ich nun, die war in Norddeutschland ansässig. Das habe ich ihr alles so persönlich übergeben, diese Informationen, diese Dokumente auch. Und für die hat sich einfach etwas Unglaubliches gelöst dann. Eine Erklärung für jahrzehntelanges, so ein Unwohlsein hat sich da geboten. Also sowas durchaus, das passiert, und das passiert aber auch gezielt durch meine Nachforschung.
Man hört auch raus, Sie sagen, es sind vorwiegend Frauen, die neugieriger sind, wenn es um das Suchen nach den Wurzeln geht?
Ja, würde ich so nicht sagen. Es sind Frauen, die an mich herantreten, die sagen, hier ist etwas nicht ganz in Ordnung. Die Männer an sich, die treten auch an mich heran, die sagen, sie wollen ihre Vergangenheit. Aber die gehen da, würde ich fast sagen, ein bisschen forscher auch vor. Also nun schauen wir mal, wie weit wir zurückkommen, Frau Jahn. Und die Frauen haben häufig tatsächlich so einige Punkte und konkrete Fragen, die sie sich da auch schon stellen. Diesen Unterschied kann ich schon erkennen, ja.
Und würden Sie sagen, es gibt auch Fälle, die an Sie rangebracht werden? Das klingt ja fast nach Detektivarbeit auch ein bisschen. Und manchmal weiß man eben tatsächlich nicht, was bei rumkommt. Aber manchmal haben Sie vielleicht ja auch eine Ahnung, dass Sie sagen würden, den würde ich jetzt lieber nicht annehmen.
Also grundsätzlich nehme ich gerne jeden Fall an, denn für mich ist so ein bisschen, das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, aber für mich ist Ahnenforschung tatsächlich auch immer so ein bisschen wie bunte Lesen. Ja, also man sieht die Menschen, wenn man sich die Urkunden anguckt, sieht man da schon ein bisschen mehr die Menschen. Also da stehen Berufe mit drin, was heute ja gar nicht mehr so sehr mit in den Urkunden, in den standesamtlichen Unterlagen drin stehen. Berufe, wo die gewohnt haben, mit wie oft sie verheiratet waren, also so etwas. Also ich würde schon ganz gerne einfach, ich behandle natürlich jeden Fall vertraulich, denn für mich ist Ahnenforschung auch immer so ein bisschen tatsächlich, ich würde fast sagen intim, zu wissen, wo man herkommt, wo die Wurzeln sind. Aber ich würde niemals sagen, den Fall nehme ich nicht an, weil ich kann Ihnen nicht das bieten, was Sie gerne jetzt als Geschichte hätten, oder ich nehme den Fall nicht an, weil es jetzt ein bisschen kribbelig für Sie werden könnte. Das überhaupt nicht. Da muss ich sagen, ist für mich hat die ja, historische Wahrheit, möchte ich fast sagen, hat bei mir den Vorrang.
Die Ahnenforschung, also etwas sehr Individuelles und wie Sie sagen, ja auch durchaus Intimes. Und wir haben es hier in der Sendung schon gehört. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, die da zutage treten. Manche sind eher dunkle Kapitel, aber es gibt möglicherweise ja auch Erfreuliches, was man erfahren kann. Tanja Mildner hat uns aus Mainz angerufen, ist in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben Erfahrung mit Ahnenforschung, nämlich welche?
Ja, also ich habe meinen Vater recht früh verloren. Also ich war 18, als mein Vater starb. Und wir haben uns in dieser Jugendzeit nie großartig über seine Vergangenheit unterhalten. Er hat das alles weggeschwiegen, auch als ich erfuhr, dass ich eine halbjüdische Großmutter mütterlicherseits bekam. Er hat nie über seine eigene Vergangenheit oder Kriegszeit gesprochen, bis auf zwei, drei Bemerkungen. Und ich bin eigentlich immer so davon ausgegangen, dass mein Vater Nationalsozialist war, sonst hätte er ja vielleicht etwas mehr gesagt. Und es kamen dann so zwei, drei Bemerkungen. Und ich habe das Thema für mich eigentlich ausgeblendet, war viel mit meinem Beruf beschäftigt, meiner Familie. Also ich habe 5 Kinder, da hat man dann auch nicht die Zeit, Ahnenforschung zu betreiben. Und irgendwann fragten mich dann meine älteren Kinder nach ihrem Großvater. Ja, und dann habe ich begonnen zu suchen, fand relativ wenig. Und letztlich, einige Jahre nach einer Anfrage bei der WAST, wurde mir dann ein Stapel Unterlagen geschickt. Und das Erste, was mir in die Hände fiel, und ich saß am Tisch und ich weiß noch, wir saßen alle da, öffneten den Umschlag und ich erwartete jetzt was Schlimmes. Das war eine kleine Notiz der Geheimpolizei in Opladen, dass mein Vater im Alter von 15 Jahren aus der HJ geworfen wurde, weil er seine katholische Anschauung nicht verhehlte und ständig, und das ist dann Zitat, Aufstände heraufbeschwor, in denen er sich mit den HJ-Leitern oder Jungs anlegte und seinen katholischen Glauben verteidigte. Und ich bin mir sicher, dass die schlimme Zeit, die mein Vater danach hatte, er wurde dann direkt mit 19 nach dem Abitur und dem Arbeitsdienst an die Ostfront geschickt. Der arme Mann hat so ziemlich das Schlimmste mitgemacht, was man mitmachen kann, und war mit Sicherheit hochtraumatisiert und hat einfach deshalb nie gesprochen. Und ich habe aber dieses Wissen hat schlagartig, hat mein ganzes Selbstvertrauen oder mein Selbstbewusstsein komplett verändert. Also bin ich wirklich mein Leben lang, ich habe in Russland gelebt, in Bulgarien, ich bin immer rumgelaufen in diesem Bewusstsein, einen Nazi-Vater zu haben. Ja, und plötzlich stehe ich hier als Mensch und ich bin unglaublich stolz auf meinen Vater. Das ist ein unglaubliches Gefühl, auch für mich selber. Das ist ein ganz tolles Gefühl, kann ich nur so sagen.
Tanja Mildner, ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben und uns das geschildert haben. Also eine Überraschung, die Sie sehr weitergebracht hat in Ihrem eigenen Empfinden, zu Ihrer Familie, zu Ihrem Leben. Und angerufen hat uns auch Hildburg Rache aus Salzgitter. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben auch Ahnenforschung betrieben oder betreiben es noch?
Ich betreibe es immer noch, aber ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch eine Familie, die also auch in den Geschichtsbüchern erwähnt wird und insofern etwas einfacher. Nur muss ich dazu sagen, ich bin auch durch Umwege auch erst dazu gekommen. Meine Großmutter hat mir von ihrer adligen Mutter erzählt und ich hatte nur den Namen. Und dann kriegte ich eine Geburtsurkunde von meiner Urgroßmutter und hatte also den Namen und ich wusste, wo das Schloss noch gestanden hatte und das war in Polen und dahin zu fahren. Also es war alles sehr umständlich. Ich habe es aber geschafft und habe also in 30 Jahren jetzt 12 Ordner dick voll zusammengetragen mit Urkunden und so weiter. Was dabei das für mich also das Wichtigste oder eigentlich das Schönste war, dass man sich immer wieder mit der Geschichte beschäftigt.
Oh, jetzt ist irgendwas mit Ihrem Hörer nicht ganz in Ordnung. Vielleicht kann sie ganz, ganz leise nur hören. Okay. Dann danke ich von dieser Stelle Hitburg Rache, die uns aus Salzgitter angerufen hat und uns geschildert hat, dass sie sehr lange Ahnenforschung betrieben hat, dicke Ordner voll hat und eben aber auch, wie sie gerade angesetzt hat, etwas über Geschichte erfahren hat. Das heißt, Ahnenforschung ist eben etwas auch für nicht nur Historiker, Gelernte, sondern auch für Hobbygeschichtswissenschaftler. Und Katrin Heil, Sie sind Archivwissenschaftlerin bei der Deutschen Zentralstelle für Genealogie, aber eben auch Historikerin und aus Leipzig uns zugeschaltet. Wenn Sie das hören, dass, was da alles zutage tritt, es ist eben nicht nur die Datenlage, sondern oft verbunden mit vielen anderen Dingen, die man vorher nicht wusste von seiner Familie. Auch das etwas Typisches, was Sie erleben? Oder wenn Sie sagen, naja, oftmals weiß man gar nicht so viel von dem Drumherum. Man kennt nur vielleicht den Stammbaum und aber gar nicht, was ja auch Franziska Jahn schon geschildert hat, nicht immer sind die Berufe angegeben, gerade bei den jüngeren abgelegten Daten.
Ja, also generell ist es so, dass eigentlich der Reiz in der Erforschung der Geschichte der Familie darin liegt, diese Familie, diese Vorfahren fassbar zu machen. Eine reine Datensammelei verliert ja auch schnell ihren Reiz. Also der eigentliche Reiz der Genealogie besteht ja darin, etwas herauszufinden über die Familie. Wo haben sie gelebt? Wie haben sie gelebt? Gibt es vielleicht besondere Zwischenfälle? Um mal ein Beispiel vielleicht aus der Praxis zu nennen. Ich hatte vor kurzem eine Anfrage. Da gibt es die Familiengeschichte, dass der Vorfahre als Gemeindevorsteher einer kleinen Stadt im Umland hier von Leipzig tätig war und ermordet worden ist. Und ich habe ihn tatsächlich ermitteln können in den Akten und es stellt sich ein komplett anderes Bild dar. Der war Gemeindevorstand, er war aber auch Sparkassendirektor und dabei hat er eine große Unterschlagung begangen, ist ins Gefängnis gekommen und ist dort verstorben, also auf ganz natürliche Art und Weise. Offensichtlich ist es für die Familie so peinlich gewesen, dass eine andere Geschichte gestrickt wurde. Also solche Dinge kommen durchaus zutage und das ist auch der Reiz an der Familienforschung, solche Dinge herauszufinden, die Familie menschlich fassbarer zu machen einfach.
Mhm. Günther Junkers, sie hat das auch so fasziniert, was Sie mit Ihrer Familie da auch erlebt haben und was Sie herausgefunden haben als Ahnenforscher, der das als Hobby ja auch betreibt. Sie sind Blogger für den Verein für Computergenealogie. Das heißt, Sie haben mehr daraus gemacht, weil es Sie so gepackt hat, weil auch die Geschichten, die dahinter stecken, Sie so angefasst haben?
Ja, was Frau Heil gerade gesagt hat, kann ich also nur bestätigen. Es ist wirklich sehr spannend, diese Geschichten hinter den Daten zusammenzustellen und zu erforschen. Das macht den eigentlichen Reiz aus. Und ich kann nur jeden ermutigen, nicht nur die Urkunden zu sammeln, sondern auch wirklich vor Ort zu gehen und sich anzuschauen, wo haben die Menschen gelebt und die Lebensbedingungen festzustellen. Dazu gibt es sicherlich auch Hilfen, dass die Vereine mit ihren Erfahrungen hier ihre Fähigkeiten anbieten können. Und zum Beispiel hier in der Westdeutschen Gesellschaft werden sehr viele Ortsfamilienbücher erstellt. Das ist also der Verein mit den meisten Ortsfamilienbüchern in Deutschland, wo man die Familien zusammenstellen kann. Die werden also von Freiwilligen zusammengestellt. Und das gibt es also für viele andere Gebiete auch. Der Verein für Computergenealogie bietet die Möglichkeit, in den Datenbanken die Daten zusammenzustellen. Das ist dann die Grundlage für weitere Arbeiten und Forschungen, Suche nach den Hintergründen. Wie haben die Menschen gelebt?
Und das sind Fragen, die auch von unseren Hörerinnen und Hörern kommen. Wie kommt man denn an die Daten? Wie fängt man da überhaupt an? Alexander Fethke hat uns aus Berlin angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben eine konkrete Frage in die Runde.
Ja, also ich habe auch ein bisschen Ahnenforschung betrieben und habe das halt vor allem über Verwandte und so gemacht. Aber mir kam jetzt gerade, weil ich...
Oh, wir haben heute Pech mit den Leitungen. Schon wieder eine, die nicht so wirklich gut ist. Ja, vielleicht wiederholen Sie nochmal Ihre Frage. Sie waren gerade schlecht zu verstehen.
Okay. Also ich habe auch die Antwort gegeben. Und die Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, wo jeder seine Erkenntnisse zusammentragen kann? Denn wir reden von das Ahnen aus unserer Vergangenheit erforschen und auf die Weise natürlich massive Überschneidungen haben müssten. Das heißt, wenn ich jetzt Ahnenforschung treibe und meine Frau auch und 15 Generationen zurück
Herr Fehl, ich muss leider unterbrechen, weil Sie haben so viele Aussetzer in der Leitung. Es ist eine ganz, ganz schlechte Qualität, dass ich versuche zu erahnen, was Sie gefragt haben, ob es nämlich eine Art Wikipedia gibt für Ahnenforschung, das heißt, wie man das Internet möglicherweise nutzen kann, ob es da irgendwo Fäden gibt, die zusammenlaufen. So in etwa habe ich es verstanden. Ich hoffe, das ist richtig. Mhm. Günter Junkers, Sie nicken schon, das heißt, Sie haben eine Antwort.
Ja, der Verein für Computergenealogie betreibt solche Ahnen-Datenbanken. Man kann also die eigenen Forschungsergebnisse dort in einem genealogischen Wiki unterbringen. Und die Datenbanken enthalten heute schon zum Teil Millionen von Daten, wo man selbst forschen kann oder seine eigenen Ergebnisse ablegen kann.
Auf den Spuren der Vorfahren, da begeben wir uns heute auf Terrain, das viele vielleicht schon begangen haben, beschritten haben, manche auch noch nicht. Deswegen kommen viele Hörerinnen und Hörer an Fragen, wie geht man vor, was kann man da tun? Und wir haben den nächsten Hörer schon in der Leitung, nämlich Franz Richter, der uns angerufen hat. Guten Morgen.
Guten Morgen, hier ist Franz Richter in Hannover. Mhm. Ja, also ich wollte hinweisen auf die kommerziellen Anbieter im Internet. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf. Also zum Beispiel MyHeritage. Und da kann man seine Daten eingeben, die man schon hat, und bekommt dann über andere Leute sogenannte Matches, das heißt also Übereinstimmungen. Und dann hat man sehr schnell Stammbäume von Hunderten oder Tausenden zusammen, je nachdem, wie man das betreibt, intensiv man das betreibt. Mhm. Bei mir selber waren die Daten aus Kirchenbüchern, die es auch im Internet gibt. Meine Vorfahren stammen aus Ostsudetenland.
Den Hinweis, den Sie aufgegriffen, den Sie gemacht haben, den würde ich gerne aufgreifen, nämlich, dass es im Internet auch vernetzte Möglichkeiten gibt. Richtig. Die modernen Mittel bei der Ahnenforschung. Was würden Sie sagen, wie hilfreich sind die inzwischen und welchen Stellenwert haben die für Sie?
Sie fragen mich, oder?
Mhm.
Den Fachmann.
Naja, den Hobbyforscher, denke ich, ne?
Ja, genau. Also für mich war das ganz erstaunlich, wie sich plötzlich fast jede Woche diese sogenannten Smart Matches ergaben, also wo dann gefragt wurde, da wurde im anderen Stammbaum eine Übereinstimmung gefunden, stimmen Sie zu. Also da wurde dann auch das Geburtsdatum genannt von den Personen. Ich konnte dann teilweise in den Kirchenbüchern nachschauen, ob das tatsächlich so ist, und konnte dann diese Übereinstimmung bestätigen oder ablehnen. Und dann war ja die zweite Möglichkeit, man kann ja DNA einschicken und dann kriegt man DNA-Übereinstimmungen aus der ganzen Welt. Und da habe ich also dann Verwandte gefunden, von denen ich überhaupt nichts wusste. Zum Beispiel ein Cousin dritten oder vierten Grades, der auch aus dem Sudetenland stammte. Der Großvater von dem hatte denselben Namen wie ich, nämlich Franz Richter. Und der war dann nach Puerto Rico ausgewandert. Und der hatte ein Buch geschrieben über seine Kindheit in Augsburg, das er mir dann auch geschickt hat. Und da gibt es also wirklich weltweite Vernetzung dann, die man nutzen kann.
Herr Richter, danke Ihnen, dass Sie angerufen haben, diese Hinweise auch an unsere Hörerinnen und Hörer weitergegeben haben. Und ein ganz klarer Hinweis ist ja auch, dass man inzwischen sehr moderne Techniken benutzen kann. Franziska Jahn, Sie sind Historikerin und arbeiten als selbstständige Familien- und Ahnenforscherin. Würden Sie sagen, das Internet verändert eben auch die Ahnenforschung dahingehend, dass es für Hobbyforscher leichter geworden ist oder leichter wird? Wie nutzen Sie das selbst?
Ja und nein. Also was gerade angesprochen wurde, die Datenbank MyHeritage, und es gibt auch ähnliche weitere Anbieter, ist tatsächlich ganz gut, um einen ersten Eindruck wahrscheinlich zu gewinnen. Das würde ich auch sagen. Man darf nur, man muss das tatsächlich auch ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Denn viele dieser Urkunden, die dann da indexiert werden, werden von chinesischen Hilfskräften übersetzt. Und da sind manchmal die Namen nicht so ganz in Ordnung. Und dann darf man nicht vergessen, und da ist bei mir wahrscheinlich auch die Wissenschaftlerin, die da immer wieder rauskommt, dass da natürlich jeder seinen Beitrag liefern kann. Und es gibt nicht immer dafür Belege. Und für mich ist immer meine Prämisse für meine Arbeit, Urkunden, Kirchenbücher, Melderegister, all so etwas, das ist valide, das ist belastbar. Und wenn jemand einfach nur sagt, ich komme zu einem Viertel aus Kanada, dann kann er das behaupten, aber dann weiß ich nicht, dann kann man natürlich auch mit dieser Familiengeschichte leben, aber es ist die Frage, ob man das so möchte. Zu Ihrer Frage, ob das einfacher ist oder ob das immer, also es nimmt immer mehr zu. Ich finde das auch ganz gut, dass jedem Personenstandsregister oder Kirchenbücher von Mal zu Mal von zu Hause aus diese Einsicht auch ermöglicht wird. Das finde ich ganz super, vor allen Dingen, weil ich auch ein junger Mensch bin und wir auch ein bisschen noch in die Zukunft gucken müssen, dass das immer mehr zunimmt. Aber nichtsdestotrotz, sich die Primärquellen anzugucken, nochmal ins Archiv zu gehen, auch in die Kirchengemäuer da direkt das Händische zu machen und auch nochmal eine Mikrofilmrolle sich vielleicht vor die Nase zu spulen. Das ist das, was ich nach wie vor tatsächlich als verlässlich wahrheitsgetreu, wenn man das so sagen darf, erachte. Und das ist die Ahnenforschung und die Familienforschung, so wie ich sie verstehe.
Und Maria Kern, eine Hörerin aus Bayern, hat uns auch nochmal darauf hingewiesen, dass es ja auch noch die Fragen des Datenschutzes geht. Gerade wenn es um Internet und Co. geht. In Ahnenforscherkreisen wird beliebig mit fremden Daten umgegangen, sagt sie. Oft wird aber auch die Auskunft verweigert mit Verweis auf Datenschutz. Und was Sie schon gerade gesagt haben, derselbe Name heißt ja nicht gleich Verwandtschaft. Man muss also genau nach den Quellen gucken. Günter Junkers, würden Sie sagen, der Datenschutz wird da vielleicht manchmal ein bisschen zu lax gesehen oder ist das ein schwieriges Thema?
Das ist sicherlich ein schwieriges Thema, aber für die Forschung im Archiv ist der Datenschutz für die Familienforscher günstiger geworden, weil es inzwischen gleitende Grenzen gibt. Man kann also Geburtsakten einsehen, die älter als 110 Jahre sind, und die Sterbefälle, die älter als 30 Jahre sind. Das heißt, man kann inzwischen, wie Frau Jahn sagt, leichter forschen im Internet, wenn die Akten auch noch im Internet digital zugänglich sind. Bei den Daten in den kommerziellen Datenbanken, meistens amerikanische, da wäre ich tatsächlich auch vorsichtiger. Sie kosten ja auch Geld, wenn man dort etwas sucht. Es gibt sicherlich auch tolle Urkunden, die man dort einsehen kann. Ich nutze das auch und Frau Jahn sicherlich genauso für die eigenen Arbeiten. Aber bitte Vorsicht, wenn Daten von fremden Genealogien übernommen werden, da sollte man alles genau überprüfen.
Und was ich gelernt habe, ist, dass die Ahnenforschung kein einfaches Feld sein muss, sein kann aber allerdings. Manches gut dokumentiert ist, manches weniger gut. Aber alle, die berichtet haben, haben viel Spaß bei der Sache gehabt. Auf den Spuren der Vorfahren, darum ging es heute hier in der Lebenszeit. Sie haben Günter Junkers gerade gehört, der die Zeitschrift Computergenealogie mitgegründet hat, Blogger beim Verein für Computergenealogie ist. Katrin Heil war mit dabei, Archivwissenschaftlerin bei der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig, und Franziska Jahn, sie ist Historikerin, selbstständige Familien- und Ahnenforscherin. Ich danke Ihnen allen dreien, dass Sie so viele Informationen hier weiter in unsere Hörerschaft tragen konnten und getragen haben. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.